Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Sie hören eine Wiederholung vom 26. August 2017.
Mike, können wir ein Foto machen?
Mike! Der hat so blaue Augen. Der ist so schön.
Der ist so geil.
Ich glaube, es ist halt wichtig, wer ich bin und wie gut komme ich auf der anderen Seite an. Die meisten Kommentare gehen dann wirklich an meine Persönlichkeit und feiern das halt. Ich glaube, das macht einen YouTuber aus.
YouTuber sind die neuen Popstars. Die bekanntesten deutschen YouTube-Stars haben mehr als 3 Millionen Abonnenten. Sie verdienen viel Geld mit Werbung auf YouTube. Auf der Plattform kann jeder Videos hochladen, ob Comedy, Musik oder Schminktipps. Aber wie schafft man es, damit richtig bekannt zu werden? Von Beruf YouTuber, das finden viele junge Leute attraktiv. Umso schwieriger ist es, sich von der Masse der Amateur-Videomacher abzuheben. Was unterscheidet die erfolgreichen YouTuber von den anderen? Darum geht's in dieser Sendung. Am Mikrofon begrüßt sie Lisa Rauschenberger. Videodays, das größte YouTuber-Festival in Europa. Mehr als 15.000 Besucher kommen hier jedes Jahr in die Kölner Lanxess Arena. Am roten Teppich, der hier pink ist, warten die Fans auf ihre Stars. In die erste Reihe geschafft haben es Maria, Viola, Pia und Chantal aus dem rheinischen Langenfeld. Sie hatten das Glück, Karten für den pinken Teppich zu gewinnen. Denn hier stehen darf nicht jeder. Hier in nächster Nähe der Stars.
Also hier kommen ja jetzt diese größeren YouTuber auch raus, nicht nur diese kleinen, die halt morgen am Community Day rumlaufen, sondern halt auch diese großen, mit denen man hier vielleicht auch mal ein Foto kriegt oder so.
Wer sind denn die großen?
Mike Singer, meine ich, und Lukas Rieger, Dennis TJ, Melina. Also halt die größeren, die halt, glaube ich, nur bei Meet & Greet zu bekommen sind.
Und das heißt, ihr seht die jetzt quasi aus nächster Nähe gleich?
Ja.
Ist es ein bisschen aufregend?
Ja, schon. Man kennt die ja irgendwie nur aus dem Internet und man sieht die halt immer nur auf diesem viereckigen Bildschirm und jetzt stehen die so real vor einem. Das ist schon irgendwie komisch.
Seid ihr richtige Fans?
Ja.
Von wem?
Mike. Ich liebe seine Musik, also die ist ganz toll. Ja, also deutschsprachig auf jeden Fall. Er macht auch ab und zu mal Englisch, aber halt lieber Deutsch.
Und wenn der hier gleich ankommt, dann schreist du?
Ich weiß nicht, ob ich überhaupt irgendwas rausbekomme.
Mike Singer ist ein Popstar. Er ist mit Coversongs auf YouTube bekannt geworden. Inzwischen hat er fast 500.000 Abonnenten. Aber noch lässt Mike sich nicht blicken. Andere YouTuber dafür schon. Sie posen für die Fotografen und machen Selfies mit den Fans. Ihre Bekanntheit lässt sich an der Intensität des Kreischens ablesen. Fast alle der etwa 150 Fans hier sind weiblich, zwischen 13 und 17 Jahre alt. Maria, Chantal und ihre Freundinnen warten noch immer auf Mike Singer.
Oh Gott!
Wir brauchen ein Hoverboard.
Habt ihr schon ein paar Fotos gemacht mit Leuten?
Ja.
Mit wem?
Mit Rob. Also mit Crispy Rob. Den finde ich total cool und der chillt immer mit Julian Bam ab. Finde ich voll cool.
Die Fans auf der anderen Seite der Arena kommen ihren Stars nicht so nah. Trotzdem warten Tausende schon seit Stunden, um sich gute Plätze bei der Bühnenshow zu sichern. Dabei treten Popstars und YouTuber wie Mike Singer und Lukas Rieger auf. Am zweiten Tag, dem Community Day, können die Fans ihre Stars persönlich treffen. Ein sogenanntes Meet and Greet, für das die Jugendlichen zahlen müssen. 40 Euro kostet der Eintritt mit einem Meet and Greet. Für 50 Euro gibt es das Superstar-Ticket mit 2 Treffen.
Okay, wer fängt an?
Ich fange an.
Was?
Ich hab's geklappt! Ich hab's an!
Ja, nimm!
Okay.
Danke.
Eine Gruppe Mädchen hat es sich auf dem Boden gemütlich gemacht und spielt Karten. Darunter auch Denise aus Euskirchen. Sie will vor allem den YouTuber Kongcrafter sehen.
Seine Videos sind einfach ziemlich ansprechend und sein Content ist ganz nett. Er macht ziemlich verschiedene Sachen. Im Moment macht er eher Vlogs. Er filmt halt seinen kompletten Alltag.
Und denkst du, dass du ihn auch persönlich treffen wirst? Vielleicht für ein Autogramm oder irgendwie ein Selfie oder so?
Ja, wir haben die Superstar-Tickets und treffen den dann morgen auch.
Und was sagst du dann, wenn du den triffst?
Wahrscheinlich gar nichts. Erstmal nur...
Hallo!
So gar nichts.
So groß.
Ja.
Costa ist einer der wenigen Jungs, die vor der Halle warten. Er ist 17 und mit zwei Freundinnen da. Sein Idol ist Melina Sophie. Sie hat fast 2 Millionen Abonnenten auf YouTube.
Die macht halt Lifestyle und halt Vlogs sehr viel, was ich halt auch so schön finde. Die zeigt halt ihr Leben, ja. Also die macht das halt so spannend. Also ist halt schwer zu klären. Die hat halt eine gute Ausstrahlung, positive Ausstrahlung. Und ich finde das halt so gut an ihr. Die gibt das auch weiter an die Fans. Und deswegen sind die auch so meisten hier.
Und was hat die so für Sachen, die sie macht in ihrem Alltag?
Sie hat ja jetzt einen Hund, einen neuen Goddy und darüber oder was sie so erlebt hat, bei ihr passiert ja auch viel.
Und vor allem, die ist richtig spontan bei Sachen.
Also so ein bisschen wie so eine Freundin, also wie eine Freundin, die tolle Sachen und aufregende Sachen erlebt?
Ja.
In den Videos, sie verstellt sich ja nicht, also sie zeigt ja, wie sie wirklich ist, aber man erfährt natürlich jetzt nur das, was die Leute halt erfahren sollen. Also zum Beispiel, dass sie nach Island gezogen ist und sowas. Also nur die ausschlaggebenden Dinge, die halt ein paar Leute wissen müssen, also nicht sowas, ja.
Hat die einen Freund?
Die ist lesbisch.
Hat die eine Freundin?
Nein, sie hat gesagt, sie hat eine Zeit lang eine Freundin, aber jetzt nicht mehr inzwischen. Aber ich finde das auch was Privates auch. Ich finde auch so ein schönes Privat- und öffentliches Trend.
Habt ihr dann nachher auch ein Meet and Greet mit ihr oder seht ihr sie einfach?
Leider nicht.
Das wäre sein Traum, das ist sein größter Traum.
Was würdest du zu ihr sagen, wenn du sie triffst?
Also ich würde am Anfang so schreien und halt sagen, fuck Melina, also ich würde jetzt sagen, scheiße Melina.
Er würde weinen, ich kenne ihn seit Jahren.
Vor allem, am Anfang habe ich die gar nicht so gemocht, ich gebe es zu. Ich dachte so, hey komm, wer ist das jetzt? Aber als sie angefangen so halt live zu machen, dachte ich mir so, okay, die ist nett und so, ja. Ja, also ich feiere die. Also,
Melina ist eine coole Socke.
Ja, kann man sagen.
Dann viel Spaß euch.
Danke.
Dankeschön. Mike! Mike!
Natürlich.
Zurück am pinken Teppich. Endlich kommt Mike Singer. Ein schmächtiger 17-Jähriger mit schwarzem Baseball-Cappy und weitem schwarzen T-Shirt. Maria, Chantal und ihre Freundinnen winken aufgeregt mit ihren Smartphones.
Mike, können wir ein Foto machen?
Mike,
können wir ein
Foto machen?
Sorry.
Cool.
Warte. Dankeschön.
Jetzt hast du eins.
Ja, ich hab's. Cool. Oh nein, das sieht total scheiße aus.
Wer sieht scheiße aus?
Ich. Er nicht, natürlich. Oh, der guckt immer so. Der guckt immer gleich. Aber es ist trotzdem cool. Der hat so blaue Augen.
Der ist so schön. Der ist so geil.
Und? Bilanz?
Ja, sehr, sehr glücklich gerade, dass ich Mike getroffen habe.
Cool, habt ihr kurz gesprochen?
Ja, kurz. Ich habe ihn gefragt, weil er ist mit Ado Kojo befreundet und ich kenne ihn halt auch persönlich und er hat halt ein Bütchen und da habe ich ihn gefragt, ob er bald mal wieder da ist und hat gesagt, dass er bestimmt bald mal wieder da ist.
Mit wem ist er befreundet?
Ado Kojo. Es ist auch ein Sänger. Der wohnt bei mir in der Stadt und bei ihr.
Und jetzt?
Ja, jetzt warten wir noch, bis wir rein können und dann, bis die Show losgeht.
Jetzt siehst du die auch gleich auf der Bühne, ne?
Ja,
hast du jetzt ganz nah gesehen?
Ja, war sehr, sehr schön auf jeden Fall, ihn mal wieder zu sehen.
Ich wechsle jetzt meinen Hintergrund, weil ich Wert darauf lege, dass es immer anders ausschaut.
Das heißt, du hängst jetzt einfach dieses orangene Tuch
auf. Das habe ich jetzt abgehangen.
Weil das jetzt schon in meinem letzten Video war. Und jetzt hänge ich eine neue Farbe auf. Genau.
Ich sehe, du hast da drüben so einen Stapel mit verschiedenen Farben. Ja, Glitzerblau, genau. Sehe ich da, dunkelblau.
Das ist meine neueste Bestellung. Ja, und das hänge ich jetzt hier wieder auf. Und er hilft mir dabei.
Ich darf
dir
helfen.
Ich muss jetzt noch dazu eigentlich sagen.
Hatice Schmidt bereitet ihren Dreh vor. In einer Ecke des Wohnzimmers hat sie ein kleines Studio eingerichtet. Scheinwerfer, eine Kamera mit Stativ, einen Hintergrund, auf den sie und ihr Mann einen Stoff spannen. Und ganz wichtig, einen Tisch mit einem Vergrößerungsspiegel, Pinsel, Quasten, Pudertöpfchen und Farbpaletten. Denn Hatice Schmidt ist Beauty-Bloggerin.
So, das ist Aufwand dann, ne? Das so Vorbereitung, Nachbereitung.
Du hast im Hintergrund hier diesen blauen Stoff jetzt aufgehängt. Und dann hast du einen großen Scheinwerfer dahinter, der von hinten strahlt.
Genau, wir haben einen, den Hintergrund anstrahlt. Und
das ist die Frage, ob man das so ausführlich nennt, weil das ist eigentlich mein Betriebsgeheimnis. Mhm. Weil viele YouTuber, also ich hebe mich durch meine Qualität ab. Und eigentlich wäre es mir sehr wichtig, wenn wir nicht alles einzeln benennen. Lichter sind super wichtig, also Beleuchtung ist wichtig, Mikrofon ist wichtig, einfach für einen guten Ton. Die Zuschauer sind verwöhnt. Da geht es nicht mehr mit Rauschen oder, keine Ahnung, dass man das Fokussieren der Kameralinse hört. Das sind so die Basics, die man als YouTuber haben sollte.
Also nicht mehr mit Wackelkamera und Schreibtischlicht oder so?
Nee, das ist 2014 oder sogar noch davor. Ja.
Und dann hast du hier super viele Pinsel und sind es Kajalstifte?
Kajal, Lip Liner. Ich habe eine extreme Pinselsammlung, weil ich pinselsüchtig bin. Sehr viel Make-up. Ich habe alles in den Schränken. Und ich hole mir fürs Make-up-Tutorial oder für das Video die Produkte dann her, die ich brauche. Ansonsten habe ich keinen Platz auf dem Tisch.
Was würdest du schätzen, wie viel wert ist die ganze technische Ausstattung, die du hast? Wie viel Geld hast du da reingesteckt ungefähr?
Was, hast du eine Idee?
Ja, wenn jetzt alle Objektive auch noch mit zusammenrechne, würde ich sagen, so zwischen 30.000 und 37.000 Euro steht hier.
Das ist schon mal echt ein Stellenwert.
Also es ist professionell. Es ist professionell eingerichtet mittlerweile. Es ist halt einfach so, dass sie mehr Wert drauf gelegt hat, qualitativ auch immer sich weiterzuentwickeln. Und anstelle das Geld eben irgendwie für private Sachen auszugeben, war es halt ein Investment. Also es ist wie ein Unternehmen dann aufgebaut, wo man eben einfach Dinge immer wieder investieren muss, um sich selber auch zu verbessern.
Ich habe erstmal nichts verdient, habe eher Minus gemacht. Und fangen erst jetzt an, überhaupt, dass es so was rauswirft.
Wenn Falten weggedampft.
Ja, genau.
Falten auf dem Hintergrundstoff. Ein absolutes No-Go für Hatice. Mit ihrem Industriebügeleisen macht sie sich daran zu schaffen. Ihr Mann stellt derweil die Kamera ein. Wenn er zu Hause ist, hilft er ihr beim Filmen. Den Namen ihres Mannes möchte sie übrigens nicht verraten. Ein bisschen Privatsphäre wollen sich die beiden bewahren. Immerhin ist Hatice schon ziemlich bekannt. Sie hat fast 300.000 Abonnenten auf YouTube.
Okay. Hi Leute, heute möchte ich mit euch mal über ein Thema sprechen, weil ich super oft unter den letzten Videos gefragt wurde, ob ich mal das testen kann. Und zwar geht es um Make-up, um gefälschte Make-up-Produkte. Zum Beispiel Marken wie Anastasia Beverly Hills wurde super oft gefragt, ob ich die Paletten benutzen kann, kaufen und mal testen kann. Und noch ganz viele andere Produkte. Und diesmal bin ich nicht alleine. Einmal steht Baby hinter der Kamera. Und ich habe die Lisa Rauschenberger hier von Deutschlandfunk. Sie begleitet mich heute mal bei so einem Videodreh, also heute haben wir volle Bude.
Okay.
Warum ich jetzt dieses Video gemacht habe, ist, ich habe ein anderes Video von einer amerikanischen YouTuberin gesehen, die hat Liquid Lipsticks bestellt und zwar für super wenig Geld. Natürlich gefälscht, das ist halt eine Reihe, die sie gemacht hat. Und nach diesem Swatch-Video hatte sie richtig so einen Lippenbrand, würde ich jetzt mal sagen. Also sie hatte Verletzungen auf der Lippe durch diese Produkte bekommen. Und das ist natürlich etwas, was ich mir selber nicht zufügen möchte, zumal ich auch nicht weiß, nicht immer ganz durchsichtig ist, was in den Produkten drin ist.
Genau.
Ich weiß, ich mache immer High-End, aber ich sage euch halt auch immer, meine Videos sollen als Inspiration dienen und nicht so, das müsst ihr haben, das ist super und das müsst ihr kaufen. Ich sage immer, egal ob es ein Make-up-Tutorial ist oder ob ich Produkte vorstelle, es soll einfach eine Inspiration für euch sein und nicht ein Einkaufszettel, den ihr euch dann schreibt und sagt, okay, das sagt sie, muss ich haben, das ist toll. Und das sage ich dann halt auch mit Make-up-Produkten. Ja, keine Ahnung, was das ist. Wie lange geht das Video jetzt?
Nicht so lang, 7 Minuten.
Okay, das ist sehr wenig. Hi Coco, du, die Lisa ist hier und schneidet auch gerade mit und ich habe jetzt tatsächlich eine Frage an dich und sie hat halt gefragt, ob sie es mitschneiden darf. Ist das okay für dich? Okay, ich mach mal auf Lautsprecher. Und zwar habe ich jetzt das Video zu diesen Fake-Up-Produkten gemacht. Aha. Und jetzt habe ich halt darüber gesprochen, dass es halt auf meinem Channel solche Videos nicht geben wird und warum ich das nicht möchte. Ich habe dann halt auch auf diese YouTuberin verwiesen, die da ja diesen Lippenbrand auch hatte.
Ja, richtig.
Und habe halt jetzt natürlich gefragt, ja, wie seht ihr das denn so moralisch, ethisch? Habt ihr sowas schon ausprobiert? Und jetzt ist halt die Frage, das Video geht so 10 Minuten. Hast du jetzt noch was, was man da irgendwie noch reinbringen kann? Oder sagst du, nö, das passt doch?
Also nochmal, du hast quasi gesagt, dass du das Video gesehen hast und
genau,
was passiert ist, mhm, und dass quasi die Wünsche der Community sind, dass du solche Videos machst und warum du es quasi nicht machst und dass du dich da auch in so einer Vorbildfunktion siehst, weil das ja auch gesundheitliche Risiken hat.
Genau.
So, richtig?
Ja, genau.
Ja, nee. Das eigentlich ist alles Richtige gesagt. Also wenn du auf diesen Gesundheitsaspekt wirklich stark eingegangen bist, weil das ist ja sozusagen die Message davon, nö, dann finde ich, hast du eigentlich alles drin, was in so ein Video reingehört.
Super, danke dir.
Ein Okay von der Managerin. Hatice ist also fertig für heute. Sie macht seit fast 5 Jahren YouTube-Videos. Hatice ist klein und zierlich, hat schwarzes, schulterlanges Haar, große grünblaue Augen und lange Wimpern. Früher war sie Krankenschwester. Den Job hat sie aufgegeben, als sie von Berlin nach Bielefeld gezogen ist, zu ihrem Mann. YouTube war für sie anfangs nur ein Hobby. Sie hatte nicht viele Abonnenten, es lief schleppend, bis sie ihre neue Managerin Coco engagiert hat. Jetzt veröffentlicht Hatice ihre Videos immer zu festen Zeiten, immer donnerstags und sonntags um 17 Uhr. Seitdem ist die Zahl der Abonnenten deutlich nach oben gegangen, auf über 270.000.
Jetzt bin ich in einer Größe, wo ich auch für die Firmen interessant werde. Ne? Man ist in dem Business auch seine Zahl irgendwo. Und wenn du klein bist, juckt es keinen, weil man muss sich ja vorstellen, der Kunde will ja seine Produkte verticken, verkaufen. Und wenn du nur 50 Zuschauer hast, dann lohnt es sich ja nicht. Ne? Umso größer du bist, umso besser. Und ich finde, ich bin jetzt erst in der Größenordnung, wo es interessant wird.
Geld verdient Hatice vor allem mit Produktplatzierungen. Das heißt, Unternehmen zahlen ihr ein Honorar dafür, dass sie ein Produkt in ihrem Video vorstellt oder auch nur zeigt. Dann blendet Hatice Werbevideo oben ein. Denn jede Produktplatzierung muss gekennzeichnet werden, sonst ist es Schleichwerbung. Aber häufig macht Hatice auch Videos, vor die sie nur Werbung schaltet.
Ich suche mir meine Produktplatzierung sehr gezielt aus und ich habe eine Produktplatzierung, dann habe ich monatelang wieder nichts, weil entweder keine Anfrage kommt oder weil die Anfragen, die reinkamen, für mich nicht interessant genug waren.
Du testest es dann quasi. Kannst du dann aber auch sagen, dass es dir nicht gefällt?
Ich hatte bis heute keine Anfrage, wo der Kunde gesagt hat, ich muss positiv über das Produkt sprechen. Ob es jetzt andere YouTuber haben, weiß ich nicht. Aber ich darf immer meine freie Meinung dazu äußern. Aber das mache ich zum Beispiel auch schon vor der Abwicklung, damit ich erst gar nicht in solche Situationen komme, wo Verträge schon geschlossen worden sind und ich gar nicht mehr die Möglichkeit habe, meine eigene Meinung zu sagen.
Kannst du ungefähr sagen oder grob sagen, wie viel du so im Monat verdienst mit YouTube?
Kann ich leider nicht, sorry.
Was ist so dein Ziel? Wie viele Abonnenten möchtest du gerne mal irgendwann haben?
Also so ein Top-Ziel wäre natürlich 1 Million. Das wäre echt cool. Gerade Beauty ist in Deutschland sehr, sehr schwierig. Wir sind hier noch sehr prüde. Ne? Roter Lippenstift ist hier immer noch so, oh, so So, ne? Also da sind andere Länder wie Amerika zum Beispiel viel, viel weiter, viel extrovertierter, viel aufregender, poppiger. Hier ist es noch ein bisschen schwierig, aber ich finde, dass ich mich mit meinem Beauty-Kanal sehr gut durchgesetzt habe. Also ich war auch da sehr, sehr hartnäckig, habe lange Zeit nichts verdient, um einfach dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und es wäre schon schön, mit der Qualität, die ich ja auch liefere, 1 Million Abonnenten zu schaffen, ja.
Hier vorne haben wir eine Kollegin, die kümmert sich um Projektmanagement, der Kontakt zum Kunden. Hinten ist dann der ganze Kreationsbereich. Das heißt, das sind die Kollegen, die Inhalte für unsere Kunden produzieren, sei es für Facebook, für diverse andere Social-Media-Kanäle. Da werden Kampagnenseiten programmiert, entworfen, die Konzepte dafür konzipiert.
Das Dachgeschoss eines Altbaus in Berlin-Mitte. Jan Fiersching zeigt mir das Büro der Agentur Brandpunkt. Er trägt Bart, Pferdeschwanz und locker sitzende Jeans. Das Großraumbüro sieht mit den dunklen Holzbalken an der Decke überraschend urig aus. An die 20 Leute, so meistens um die 30 Jahre alt, sitzen an Computern, tippen und telefonieren gleichzeitig. Die Digitalagentur Brandpunkt gibt es seit etwa 7 Jahren. Ihr Geschäftsmodell? Sie bringen Blogger und Firmen, die auf YouTube werben wollen, zusammen. Die Blogger stellen dann Traktoren von John Deere, Waschmaschinen von Bosch oder den Carsharing-Anbieter Car2Go vor.
YouTube ist eigentlich nahezu für jedes Unternehmen spannend, weil es sehr, sehr breit gefächert ist. Während wir im Fernsehen, gibt es mal einen Themenkanal, einen Spartenkanal, einen Sportkanal, das ist auf YouTube noch wesentlich breiter, weil einfach jede Person zum Ersteller von Inhalten, von eigenen Kanälen werden kann und damit eigentlich jedes Thema und jede Branche auf YouTube vertreten ist. Also ich wüsste jetzt nicht, für welche Branche YouTube nicht spannend wäre. Es gibt natürlich kritische Themen, das ist Energieindustrie sein oder auch Ölunternehmen. Da ist es sicherlich ein bisschen schwieriger auf YouTube, aber auch selbst da gibt es Beispiele, wie man YouTube für sich nutzen kann, aber auch wie man vor allem mit YouTubern, Multiplikatoren zusammenarbeiten kann, die von der Plattform noch wesentlich mehr Ahnung haben als die Unternehmen selbst.
Wie sieht Ihre Arbeit konkret aus in Ihrer Digitalagentur?
Wir schauen uns das Briefing vom Kunden an. Der Kunde kommt auf uns zu mit einer Kampagne, mit einem Produkt, was digital vermarktet werden soll. Und dann überlegen wir natürlich auch immer in Richtung, welche Multiplikatoren auf YouTube oder auch auf Instagram oder in Blogs wären dafür geeignet, passend zum Unternehmen und könnten für eine Kommunikation, Kooperation gut geeignet sein. Sich nur jetzt auf die großen, reichweitenstarken YouTuber zu stürzen, weil die eben die bekanntesten sind, ist nicht zwingend für jedes Unternehmen immer die beste Idee.
Also auch wenn ich jetzt ein kleines, mittelständisches Unternehmen bin und ich produziere meinetwegen Saatgut oder irgendwas für die Landwirtschaft oder so, würde ich dann zum Beispiel auch auf YouTube werben?
Prinzipiell schon. Man müsste sich natürlich überlegen, wie ich mich auf YouTube präsentiere. Ich würde wahrscheinlich jetzt nicht meine Produkte in einem Video mit Standbildern nacheinander ablaufen lassen und zeigen. Das wäre nicht spannend für die Zuseher. Aber rund um Saatgut gibt es ja viel zu erzählen. Und gerade kleine Unternehmen haben meistens mehr zu erzählen, als sie eigentlich denken. Und wenn man das inhaltlich und thematisch aufgreift, ist es auch für ein Unternehmen aus dieser Branche sicherlich auch eine Möglichkeit.
Können Sie was zu Honoraren sagen, in welchem Rahmen die sich ungefähr befinden, also nur von bis?
Es gibt Kooperationen, die laufen in einem niedrigeren Bereich von ein paar hundert Euro ab, aber es gibt auch Kooperationen, die quasi nach oben offen sind, gerade bei den größeren YouTubern, die natürlich vom Standing her und auch gerade von der aktuellen Nachfrage sich in einer Situation befinden, dass sie selber ihre Preise anziehen. Und da kann dann auch mal eine Kooperation 15.000, 20.000 Euro kosten.
Nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel. Eine YouTuberin macht ein Unboxing, packt aus, was sie gerade in irgendeinem Drogeriemarkt gekauft hat, Make-up, was auch immer, ne? Beauty-Produkte. Was glauben Sie, ist daran so faszinierend für die Zielgruppe? Also ich meine, früher hat man ja Werbung weggeschaltet, wenn sie kam und hat versucht, gerade die Werbung zu umgehen. Jetzt guckt man sich sowas bewusst an.
Spannend ist die Person. Also es geht bei diesen Hauls, wo Produkte gekauft werden und dann in einem Video ausgepackt werden, geht es eigentlich nur um die Person, was sie zu den einzelnen Produkten sagt, was sie vielleicht empfiehlt. Und wenn eine Bibi zum Beispiel sagt, dieser Lipgloss ist der beste, den benutze ich jetzt schon die ganze Zeit, dann löst es immer ein Gefühl bei den Abonnentinnen aus. Bibi hat gesagt, der Lipgloss ist super, ich probiere den auch mal aus oder ich will den sofort haben. Wenn Bibi das kommuniziert, dann kommt es bei ihrer Community gut an und wird nicht als Werbung wahrgenommen, von einem kleinen Teil ja, aber es ist eher eine Empfehlung von Bibi und wenn Bibi das sagt, dann muss das stimmen.
Und was finden dann die Zuschauer so spannend an Bibi? Also sie muss ja dann irgendwas mitbringen, abgesehen von den Produkttests, dass sie irgendwie attraktiv macht, dass sie spannend macht für Zuschauer.
Na, das ist so ein bisschen, wie es früher mit den Popstars in der Kindheit war, was vielleicht früher Schauspieler und Musiker exklusiv für sich hatten und Sportler, das sind eben jetzt durch Social-Media-Kanäle neue Personen mit dazugekommen. Das heißt, sie sprechen über Themen, die die Zielgruppe bewegt. Sie sind oft auch noch jünger, gerade bei jüngeren Zielgruppen sind diese Leute sehr stark. Sie sprechen die Sprache von den Leuten, sie kennen sich auch mit den Plattformen an sich sehr gut aus. Und sie sind sehr aktiv. Das heißt, da kommt dann in jeder Woche ein oder zwei Videos zu aktuellen Themen. Da wird auch genau geschaut, was ist denn jetzt gerade auf YouTube angesagt oder was ist in meiner Zielgruppe angesagt. Und dazu wird ein Video gemacht. Das heißt, die Bindung zu den Abonnenten ist immer über die Person da, aber auch über die Themen, die in dem Kanal gespielt werden. Und das ist der große Unterschied zu einem Unternehmen, zu einem TV-Spot und auch der Vorteil, den diese Leute haben.
Was ist nicht erlaubt? Also wie dürfen Produkte nicht beworben werden, weil es sonst einfach Schleichwerbung wäre und damit illegal?
Es muss immer klar gekennzeichnet werden, es steckt ein Unternehmen hinter Kooperation, es ist ein Budget an mich gegangen und ich muss kennzeichnen, dass das Video gesponsert wurde, dass ein Unternehmen mich dafür bezahlt hat. Studien belegen, dass es einerseits die Community nur geringfügig stört, wenn da steht, dass es eine bezahlte Kooperation ist und die Leute sind ja auch nicht doof. Die wissen ja, dass YouTuber sowas machen und es kommt eher zu Reaktionen, dass die Leute YouTuber darauf hinweisen, du hast doch Geld dafür bekommen, wieso schreibst du es denn nicht hin? Das ist ja noch unglaubwürdiger. Das heißt also, diese Kennzeichnung, auch aus Sicht von YouTubern, würde ich die nehmen, einfach um eine gewisse Art von einer Souveränität zu äußern. Papa, I'm a millionaire.
Kannst du kurz gucken, ob hier das Licht leuchtet? Das
Grüne?
Ja.
Ja.
Okay. Würdest du dich als empathischen Menschen bezeichnen? Ob ja oder nein, nach diesem Video wirst du vielleicht anders darüber denken. Und ich mach's nie nur einmal, weil man weiß nie, was passiert. Würdest du dich als empathischen Menschen bezeichnen? Ob ja oder nein, nach diesem Video wirst du vielleicht anders darüber denken.
Mai Thi Nguyen Kim blickt direkt in die Kamera. Ihre Hände sind permanent in Bewegung und unterstreichen das, was sie sagt. Sie steht barfuß und in Jeans-Shorts vor der Kamera. Über ihrem T-Shirt trägt sie eine geblümte Jacke. Dabei ist es ziemlich warm in dem kleinen Zimmer in Mais Wohnung in Darmstadt. Es ist Hochsommer und die beiden Scheinwerfer, die auf Mai gerichtet sind, tun das Übrige. Dass sie genau diese Jacke trägt, ist aber kein Zufall.
Das ist eine Folge für kurz vor Weihnachten. Das ist die letzte Folge vor Weihnachten dieses Jahr. Und letztes Mal hatten wir auch passend dazu das Thema Empathie. Und ich habe ein flammendes Plädoyer für mehr Empathie gehalten aus einer wissenschaftlich-philosophischen Sicht. Und jetzt dieses Jahr beschäftige ich mich mal ein bisschen mit der Kehrseite und den dunklen Seiten und habe mich deswegen dazu beschlossen, dasselbe anzuziehen, wo ich jetzt sehr schwitze.
Ihr YouTube-Kanal heißt Schön Schlau. Mai ist beides. Sie hat lange schwarze Haare, ebenmäßige Gesichtszüge und einen Doktor in Chemie. Auf Schön Schlau liefert sie wissenschaftliche Antworten auf Alltagsfragen.
So, es ist total komisch, wenn mal jemand zuschaut. Zumal das jetzt alles keinen Sinn macht, weil ich ja jetzt die Hälfte schon aufgenommen habe.
Also du nimmst jetzt nur die Naheinstellungen auf.
Und dass Empathie eines der Sachen ist, die uns zu Menschen macht und uns von den Tieren scheidet. Und dass Empathie das ist, was uns zu Menschen macht, uns von Tieren unterscheidet. Und dass Empathie uns erst zu Menschen macht, uns von Tieren unterscheidet.
Also du hast die weitwinkligen Einstellungen jetzt schon aufgenommen und jetzt kommen die nahen und nachher wird es zusammengeschnitten.
Genau. Das heißt, ich muss jetzt genau darauf achten, dass ich mich insofern an das Drehbuch halte, dass ich keinen Satz vergesse, weil es nicht mehr ganz chronologisch ist und ich nicht mehr, wenn ich das nicht abhake, nicht mehr so gut nachvollziehen kann, was ich schon hatte und was nicht. So, jetzt kommt eines. Heute widmen wir uns der dunklen Seite der Empathie. Heute widmen wir uns also mal der dunklen Seite der Empathie. Was auch oft passiert ist, ich bin, weil man sich so drauf konzentriert, erstmal genau in die Kamera zu schauen und dann auch, ja, natürlich nicht alles nur so abzulesen, sondern sich so ein bisschen reinzuleben, dass man zum Beispiel ganz komische grammatikalische Fehler macht, die man sonst niemals machen würde. Und das merke ich dann erst beim Schnitt. Und dann habe ich schon alles abgebaut oder mich abgeschminkt oder mich umgezogen. Und dann muss ich alles nochmal aufbauen, um einen Satz nochmal aufzunehmen, weil ich das währenddessen nicht gemerkt habe. Das ist natürlich auch ein Nachteil davon, wenn man alleine was macht. Jetzt kommt eigentlich nur noch ein Satz. Also das Aufnehmen geht meistens relativ schnell. Das Aufbauen dauert meistens länger als das eigentliche Aufnehmen. Das Wichtige ist also eine gute Balance, wie so oft im Leben. Also setzt euer Mitgefühl und euren Verstand gleichermaßen schlau ein. Schön schlau, zum Beispiel. Ich glaube, bei der allerersten Pilotfolge haben wir irgendwas gesucht, was Nettes, mit der wir die Folge abschließen können. Und weil unser Format Schön schlau heißt, habe ich dann so ein Schön schlau gemacht. Und das hat sich jetzt etabliert. In jeder Folge gibt es einen Schön schlau.
Also so den Zeigefinger zur Stirn nehmen quasi.
Schön, genau. Zeigefinger schön schlau. Und das kommt meistens am Ende jeder Folge in verschiedenen Abwandlungen.
So als ob einem gerade so eine Glühbirne aufgehen würde.
Genau. So, aha, schön schlau.
Mais Kanal hat 16.000 Abonnenten. Für YouTube-Verhältnisse ist das nicht gerade viel. Wissenschaft, ein Nischenprodukt. Das macht aber nichts, denn Mai lebt weder von den Klicks, noch schaltet sie Werbung oder macht Produktplatzierungen. Sie bekommt ihr Honorar von Funk. Das ist ein Medienangebot von ARD und ZDF, das sich bewusst an junge Leute richtet.
Also ich persönlich habe ja so ein Anliegen als Wissenschaftlerin, vor allem viele Frauen und Mädchen zu erreichen. Ja, was anscheinend ein Problem ist, weil bei YouTube hat man ja die Möglichkeit, ganz gut nachzuvollziehen, wer einen schaut. Also man hat da schon ein paar demografische Infos. Also ich weiß jetzt, wie alt die Leute sind. Das sind in unserem Fall, fängt es an bei 13 Jahren und geht bis so 34. Dann kann man halt sehen, ob die Zuschauer männlich oder weiblich sind. Und bei vielen Kanälen, die naturwissenschaftlichen Inhalt haben, ist es wirklich eine Katastrophe. Da sind die weiblichen Zuschauer zählen so 3-7% nur. Das ist echt krass. Das wusste ich auch nicht. Hätte ich auch nie gedacht, weil ich eben Naturwissenschaft schon immer gut fand und nie so das Gefühl hatte, dass das was für Jungs ist. Und bei Schön Schlau haben wir immerhin, ich glaube, das wechselt immer so zwischen 30-40% insgesamt. Das ist halt das Schöne daran, glaube ich, auch dadurch, dass YouTube so nahbarer ist und auch wirkt, können sich, glaube ich, gerade die Jüngeren besser mit uns identifizieren. Und ich glaube, allein dadurch, dass ich vor der Kamera stehe und ich eine Frau bin, interessiert dann automatisch auch mehr Mädchen. Und das macht mich schon glücklich. Das finde ich schon ziemlich cool.
Und was willst du mit dem Format vermitteln? Also was ist so dein Sendungsbewusstsein?
Das erste ist, dass Wissenschaft überall ist. Das merkt man ja auch an den vielen Zuschauerfragen. So viele Leute haben Fragen an uns, dass, wie gesagt, die Liste viel länger ist, als wir sie abarbeiten können. Und das ist das Erste, ja. Also Wissenschaft ist nicht irgendwas Abgefahrenes, was Leute, irgendwie schlaue Männer im Labor machen oder am Schreibtisch, sondern die ist überall. Das ist das eine. Und das Zweite ist eben auch, dass Wissenschaft halt Spaß machen kann und soll. Und das Dritte ist, dass so einen wissenschaftlichen Spirit, so einen wissenschaftlichen Geist zu verbreiten, dass man eben auch zum Beispiel politische Diskussionen oder gesellschaftliche Diskussionen auch fachlich und sachlich führen kann und immer wieder offen ist für neue Argumente und offen ist für Fakten und Zahlen, ja, was ja irgendwie auch so ein Trend zu sein scheint, dass irgendwie Meinungen und die Grenze zwischen Meinungen und Fakten verschwindet. Und da wollen wir eben auch was dagegen machen, dass es eben klar ist, dass alles, was wir sagen, auch Hand und Fuß hat und wir uns irgendwie darauf beziehen können.
Mai hat in Mainz und in Boston studiert und in Harvard geforscht. Sie hat viel ausprobiert, zum Beispiel Science Slams. Dabei präsentieren junge Wissenschaftler ihre Forschung vor einem Publikum. Kurz und knapp und möglichst unterhaltsam. Auf YouTube Videos schalten, das hat Mai sich anfangs erst nicht richtig getraut. Irgendwann hat sie es aber einfach mal ausprobiert. Wissenschaftsvideos auf YouTube.
Also mein allererstes Video ging um eine echte Veröffentlichung, die genauso gedruckt wurde, wo Forscher errechnet haben, mit welchem Druck Pinguine kacken. Das Video hieß wie Pinguine kacken und solche Sachen. Also ich wollte einfach zeigen, wie lustig Wissenschaft sein kann, Spaß machen kann, so ein bisschen den Alltag eines Chemikers auch darzustellen. Letztendlich beschäftige ich mich im Moment Vollzeit mit verschiedenen Formen in der Wissenschaftskommunikation und ja, macht viel Spaß.
Ist Funk so dein Hauptauftraggeber? Also könntest du alleine von Funk leben oder wird das nicht reichen?
Es ist definitiv fair bezahlt. Das heißt, wenn man sich Vollzeit beschäftigt, kann man davon auch gut leben. Es ist nicht nur so, dass man davon leben kann, sondern es ist, kommt noch mehr dazu, nämlich dass ich mit meinem wissenschaftlichen Inhalt gar keine Möglichkeit hätte, YouTube regelmäßig zu machen. Also ich habe ja früher, oder das mache ich ja heute noch mit meinem Hobbykanal, auch klar Videos gemacht, aber da hatte ich ja gar nicht die Ressourcen dazu und die Zeit. Es gibt ja tatsächlich viele, die von YouTube inzwischen leben können. Das ist ja auch ein Beruf. Und das klappt natürlich gut, wenn man zum Beispiel Beauty und Make-up macht, weil da viel Werbegeld dahinter steht und wo man auch letztendlich Sachen vermarkten kann in seinen Videos. Aber was sollte ich da machen? Für was sollte ich Werbung machen? Für Kittel oder für Bechergläser, Erlenmeyer-Kolben? Das ist natürlich schwierig, weil einerseits interessiert das niemanden und andererseits gibt es halt wenig, wo ich wirklich dahinter stehen kann.
Für schön schlau macht Mai Videos wie Warum küssen wir? Oder Wie überlebe ich einen Fahrstuhlabsturz? Oft schreiben Zuschauer Fragen in die Kommentare unter das Video. Die beantwortet Mai dann in einer der nächsten Folgen. Sie legt viel Wert auf gute Recherche und ordentliche Quellenangaben.
Wir leben ja irgendwie in so einer Zeit, wo die Leute zunehmend skeptischer werden, was wir als Wissenschaftler ja eigentlich begrüßen sollten. Aber Folgen davon sind zum Beispiel, dass Leute jetzt Angst vorm Impfen haben oder nicht wissen, was das mit dem Klimawandel auf sich hat. So eine skeptische Haltung ist ja eigentlich was Grundwissenschaftliches und ich finde, da kann man den Leuten ja auch ein bisschen entgegenkommen und sagen, hier, alles, was ich sage, habe ich irgendwo nachgelesen, hier sind die Quellen. Falls du mir nicht glaubst, dann kannst du dich selber absichern. Und ich gebe halt als Quellen auch immer nur, also hauptsächlich sind das tatsächlich wissenschaftliche Veröffentlichungen, die also peer-reviewed sind, die tatsächlich auf regulärem Weg dann veröffentlicht wurden und nicht irgendwelche Internetseiten natürlich.
Und glaubst du, dass du irgendwann nochmal mit einem Kittel im Labor stehen wirst und richtig im Labor arbeiten wirst?
Also ich vermisse das zumindest schon. Ich würde schon gerne mal wieder ins Labor gehen oder richtig halt an Forschen und auf Problemen so bis ins kleinste Detail rumdenken, Problemlösungen finden. Ja, aber im Moment genieße ich, abgesehen davon, dass ich das alles für sehr wichtig halte, auch diese Vielfältigkeit der Arbeit. Es ist eben sehr kreativ, jeder Tag ist irgendwie anders und ich kann auch sehr selbstbestimmt arbeiten, das ist auch sehr schön. Und das ist eben auch eine Freiheit, die, glaube ich, nicht jeder hat in seinem Beruf. Das genieße ich eben auch.
Kannst du dir vorstellen, dass du in 10 Jahren, da bist du ungefähr 40, immer noch YouTube-Videos machst?
Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, aber andererseits ist es jetzt auch spannend zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Weil
ich eigentlich das Gefühl habe, dass YouTube erst jetzt so richtig ankommt. Und ich bin mal gespannt, wie das ist. Also die Leute, die jetzt alle YouTube gucken, werden die irgendwann auf Fernsehen umsteigen? Oder vielleicht auch nie? Man weiß es nicht, ja. Einerseits kommt es mir komisch vor, wenn ich dran denke, weil man ja diese Assoziation mit YouTube und jung hat und sich denkt, nee, mit 40 ist man dann zu alt. Aber andererseits möchte ich jetzt nichts ausschließen, weil man gar nicht sagen kann, in welche Richtung sich das jetzt entwickelt.
Mit Klicks Kohle machen. Was ist das Geheimnis der YouTube-Stars? Darum ging es in dieser Sendung. Ich bin Lisa Rauschenberger, verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen noch einen entspannten Samstag.
Sie hörten eine Wiederholung vom 26. August 2017. Nach den Nachrichten folgt Klassik, Pop etc. Heute am Mikrofon der Fernsehmoderator Malte Arkona.